Herzlich willkommen zur vierten Sonntagsmatinée des Mozarteum-Orchesters Salzburg unter der Leitung des Chefdirigenten Riccardo Minasi und mit einem brüderlichen Klavierduo aus den Niederlanden, Lukas und Arthur Jussen. Sie haben schon im Bubenalter begonnen, Aufsehen zu erregen mit ihrer Klavierkunst. Jetzt sind sie schon erwachsene, aber noch sehr junge Männer und wir freuen uns sehr, dass sie bei uns zu Gast sind. Das heutige Programm besteht aus den Werken von drei Wunderkindern sozusagen aus drei Jahrhunderten, und es ist auch ein Programm der Klassik und des Klassizismus. Wir beginnen mit Sergei Prokofjew, dem großen sowjetischen Komponisten. Neben Schostakowitsch könnte man sagen, Sie kennen vieles von ihm, Sie kennen sicherlich auch seine erste Symphonie, die Symphonie Classique in D-Dur, geschrieben 1916, 17 und noch knapp vor der Oktoberrevolution im damaligen Petrograd, später Leningrad, heute wieder St. Petersburg, uraufgeführt. Diese Symphonie Classique ist ein ganz besonderes Stück, denn Prokofjew schrieb in dieser Zeit eigentlich schon in einem expressionistischen Stil, auch mit der ihm eigenen, sich immer mehr abzeichnenden Motorik und seiner ganz eigentümlichen Art von Lyrik, aber er schrieb hier ganz bewusst eine Symphonie im Stil von Joseph Haydn. Den hat er nämlich besonders verehrt, eigentlich noch mehr als Mozart, und das wundert nicht, wenn man Prokofjews persönlichen Stil kennt. Prokofjew hat auch dieses rhythmische Vorwärtsdrängen, diese schlagkräftige Melodik und auch ein wenig was von einem an Haydn erinnernden Spielwitz. Das Stück folgt also einer klassischen Symphonie, ist auch im Großen und Ganzen so besetzt. Die Exsätze Allegro und Finale Molto Vivace sind dahin tollend und wirklich sehr effektvoll. Die beiden Mittelsätze haben etwas Besonderes an sich, das Larghetto beruht eigentlich auf barocken italienischen Vorbildern, und die Gavotte oder Gavotta, wie es original heißt, non troppo allegro, also nicht allzu schnell, die hat eigentlich einen französischen Vorgänger, nämlich eben den Tanz Gavotte, der in der Barockmusik eigentlich populärer war als dann später in der Klassik, obwohl auch Mozart zum Beispiel einmal eine Gavotte komponiert hat. Und im Mittelteil verwendet Prokofjew eigentlich etwas Neueres, nämlich eine französische Musette, also eine Art Walzer. Warum hat er das getan? Haydn hätte da zweifellos ein Menuett komponiert, aber das Menuett erschien ihm denn doch ein wenig zu altbacken. Und er hat das mit einem großen Witz und auch mit melodischer Inspiration gemacht. Vom jungen Prokofjew kommen wir jetzt zum 14-jährigen Mendelssohn. Felix Mendelssohn Bartholdy ist ja der zweite Komponist nach Mozart, der einem so sofort einfällt, wenn man an musikalische Wunderkinder denkt, und das ist auch kein Wunder, denn Mendelssohn hat bereits in frühesten Lebensjahren begonnen, Klavier zu spielen. Er hat dann schon komponiert mit 7, 8 Jahren, also durchaus ähnlich Mozart. Und er hat auch schon in einem Alter von ca. 10 bis 15 Jahren eine Reihe seiner großen Meisterwerke komponiert, zum Beispiel die Ouvertüre zu Ein Sommernachtstraum. Er war also ein Frühentwickler, er war sehr früh fertig sozusagen, ohne dass er sich als so empfunden hätte, aber zumindest was das musikalische Handwerk betroffen hat. Und er hat auch schon sehr früh seinen eigenen Stil entwickelt, basierend auf der Musik der Wiener Klassik, in dieser Form auch komponiert, später wird er ein wenig experimentieren damit, aber doch mit einem anderen Ausdruck, mit einer anderen Emotion. Es war eben die Zeit der frühen Romantik, und alle die Größen dieser Zeit, Schlegel und Tieck und wie sie alle hießen, gingen im Haus Mendelssohn in Berlin aus und ein. Der Vater war ein musischer Bankier. Der Großvater war der berühmte Philosoph der Aufklärung, Moses Mendelssohn, der das Vorbild war für Lessings Nathan den Weisen, und der es vom jüdischen Ghetto bis an den Hof, bis zur Akademie des Preußenkönigs Friedrich II. Gebracht hat. Ja, mit diesem Erbe wuchs Felix auf, gemeinsam mit seiner Schwester Fanny, die ja kaum weniger begabt war wie er, die auch komponiert hat. Die beiden haben mitunter auch gemeinsam komponiert. Die war ein wenig älter, die war damals schon 18 im Jahr 1823 und der hat ihr Bruder auch dieses Konzert für zwei Klaviere und Orchester in E-Dur gewidmet. Die beiden haben es auch zur Uraufführung gebracht im Salon der Villa Mendelssohn. Da gab es kein Orchester. Man nimmt an, dass die beiden einfach am Klavier, an zwei Klavieren unter Umständen, auch die Orchester tutti stellen sozusagen mitgespielt oder angedeutet haben. Erst später wurde das Stück dann auch mit Orchester aufgeführt. Felix hat es im Gegensatz zu vielen anderen seiner Jugendwerke immer hochgehalten und geschätzt, aber nach seinem Tod wurde das Werk dennoch zunächst einmal vergessen und ruhte für ein Jahrhundert lang in diversen Bibliotheken, bis es dann in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts endlich wiederentdeckt wurde, und zwar auf ganz abenteuerliche Art und Weise. Das hat ein westdeutscher Musikwissenschaftler in Ost-Berlin entdeckt und hat dann die Noten sozusagen in den Westen geschmuggelt, und auf einmal war dieses Konzert wieder da, und das ist gut so, denn es gibt einen wunderbaren Einblick in diese Zeit um 1823, in der wirklich noch viele klassische Formen vorherrschten. Beethoven lebte ja noch, aber in der es auch schon einen Karl Maria von Weber gegeben hat, einen Louis Spohr, natürlich einen Franz Schubert, die schon weit die Tore in die große Romantik hinein geöffnet hatten. Beethoven selber ja eigentlich mit seinen späten Werken ebenfalls. Das hat Mendelssohn alles in sich aufgesogen, und er hat sich auch intensiv daneben mit Johann Sebastian Bach beschäftigt, der für ihn ein ganz besonderer musikalischer Gott gewesen ist. Er trug ja dann wesentlich zur Bach-Renaissance bei. Und wenn man jetzt dieses Konzert, dieses dreisätzige, klassischem Vorbild folgende Konzert durchanalysiert, dann findet man natürlich alle diese Dinge da drin, was ein junger Mann, eigentlich noch mehr ein Junge, so halt lernt und spielt, und das spiegelt sich natürlich auch in seiner Musik. Und trotzdem muss man sagen, es ist vom ersten bis zum letzten Takt bereits typisch Mendelssohn. Ja, zum Geburtstag seiner Schwester Fanny entstanden. Wie weit sie dabei vielleicht sogar ein wenig mitkomponiert hat, das wissen wir nicht. Wir wissen es bei einigen der Lieder ohne Worte von Mendelssohn, auch bei Liedern für Gesang und Klavier. Er hat ihr das Komponieren nicht verboten, das war der Vater, der das getan hat. Er hat es aber nicht so gern gesehen, wenn seine Schwester auf dem Weg war, einen größeren Erfolg als er selber zu haben. Ja, das ist eine gar nicht so einfache Geschichte. Die beiden waren aber sehr stark miteinander seelisch verbunden und sind ja dann leider auch im selben Jahr gestorben, Fanny etwas früher, und Felix hat sehr darunter gelitten. Damals war sie schon eine junge Frau. Er war noch, gerade noch, könnte man sagen, ein Kind, und sie haben das Stück miteinander gespielt, und er hat wahrscheinlich schon 90% davon auch für sie komponiert. Und wenn man sich das jetzt vor Augen hält, diesen Unterschied in den beiden Soloparts, dann kommt man natürlich auf alte Klischees. Aber so war das halt. Die Soli, dass er für sie, die erste Stimme wahrscheinlich gespielt hat, so genau wissen wir das ja gar nicht, die sind sozusagen weiblich, also lyrisch verhalten, sehr poesievoll. Die anderen Soli in seiner Stimme, die sind sehr männlich, auftrumpfend, vital, und daraus entsteht natürlich ein schönes Wechselspiel. In diesem Konzert, wie gesagt, spielen das zwei Brüder. Es wäre einmal ganz interessant, diese beiden Stimmen sozusagen verkehrt zu besetzen, nicht? Also eine Pianistin, die die männliche Rolle übernimmt, und ein Pianist, der die weibliche spielt. Wie schon gesagt, drei Sätze, ein Allegro vivace, ein Adagio non troppo mit vielen wunderbaren Soli und ein mitreißendes Allegro zum Schluss. Ein Konzert, das einfach fröhlich macht, das vielleicht keinen allzu tiefen Hintergrund hat, das aber Unterhaltungsmusik auf allerhöchstem Niveau ist, wie sie eigentlich neben Mendelssohn und einigen anderen wenigen Ausnahmen nur Mozart komponieren konnte. Und zu Mozart kommen wir auch im dritten Teil, nämlich zu seiner Haffner-Symphonie. Auch die hat eine eher verschlungene und eigenartige Geschichte. Sie kennen wahrscheinlich alle die berühmte Haffner-Serenade, die mit den berühmten Violinkonzerten mittendrin. Die ist allerdings 7 Jahre vor der Haffner-Symphonie entstanden. Die Haffner-Symphonie entstand dann 1782 und hat mit dieser Symphonie gleichen Namens nichts zu tun. Die Serenade war ein Hochzeitsgeschenk für Mozarts Freund Sigismund Haffner. Sie kennen alle die Gasse, die nach ihm in Salzburg benannt ist. Und das war eine Salzburger Großbürgerfamilie, im Bankwesen tätig, Wirtschaftsleute, aber auch sehr musikalisch. Und Sigmund wurde dann ja sogar auch Bürgermeister von Salzburg. Da war er schon Bürgermeister im Jahr 1782 und er wurde dann auch noch dazu geadelt, also Sigmund von Haffner, so wie das damals üblich war, so wie man heute vielleicht Professor wird, so wurde man damals halt geadelt. Und Vater Leopold hat bei Sohn Wolfgang Amade in Wien eine Serenade bestellt. Wolfgang hat die sehr schnell komponiert, weil er gerade sehr viel zu tun hatte, hat sie nach Salzburg geschickt und dort wurde sie aufgeführt. Sie wird auch heute noch mitunter aufgeführt, wenn auch nicht so oft wie die andere Haffner-Serenade. Bei der, um der es jetzt geht, handelt es sich um die Serenade in C-Moll, Köchelverzeichnis 388. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum die Symphonie eine frühere Köchelverzeichnisnummer hat wie die Serenade, dann fragen Sie bitte Ludwig Ritter von Köchel, warum er das getan hat. Das kommt öfter vor. Das Köchelverzeichnis ist nicht hundertprozentig chronologisch. Ja, 6 Jahre danach eben, nach dieser ersten Haffner-Serenade, 6, 7 Jahre, und Mozart schickt das nach Salzburg und verliert das Stück sofort aus den Augen. Er hat sich offenbar keine Kopie davon gemacht. Er hat es schnell hingeschrieben, wie er das konnte, wenn es notwendig gewesen ist, weggeschickt, aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann kam ihm aber im Herbst desselben Jahres in den Sinn, es wäre doch nett, vielleicht hatte er doch einige Erinnerungen an seine Komposition, eine Symphonie daraus zu machen und die in Wien bei einer seiner Akademien als neues Werk aufzuführen. Und er schreibt den Vater, ja bitte schick mir die Noten von dieser Serenade, ich habe nämlich alles vergessen und ich brauche diese Noten, um eine Symphonie daraus zu machen. Na, das mit dem Vergessen, das können wir glauben oder auch nicht, aber da gibt es so einige Anekdoten von einigen Komponisten, die ihre eigenen Werke ein paar Jahre nach der Komposition nicht mehr sofort erkannt haben. Also man komponiert etwas, es tritt in die Welt, es gewinnt ein Eigenleben und der Komponist oder auch die Komponistin wenden sich sofort anderen Dingen wieder zu. Das ist nichts Neues und davor war auch ein Mozart nicht gefeit. Das hat sich dann ein wenig verzögert, sodass es zur Uraufführung der Haffner Symphonie erst im späten Winter des folgenden Jahres gekommen ist. Aber der Vater hat es dann schon geschickt, vielleicht musste er es auch ein wenig suchen. Und Mozart hat eigentlich nicht allzu viel gemacht. Es verwundert einen auch, dass er in dem Brief an den Vater nicht Serenade schreibt, sondern Symphonie. Also als hätte er schon eine Symphonie komponiert. Diese Gattungsbezeichnungen waren natürlich teilweise fließend und Mozart hat in seine Serenaden, die ja eigentlich Freilichtmusiken waren, Tafelmusiken, auch immer wieder symphonische Sätze eingefügt, also nicht nur tänzerische, und viele dieser Serenaden sind eigentlich Mischformen zwischen einer festlichen Abendmusik und einem symphonischen Werk. Mozart hat den Marsch weggelassen, der war ja dazu bestimmt, im Gehen, im Marschieren gespielt zu werden. Das hatte bei einer Aufführung einer Symphonie keinen Platz mehr. Die fand denn doch meistens in einem Innenraum statt. Und auch das zweite Menuett. Sonst hat er eigentlich alle Sätze dieser Serenade für die Symphonie in D-Dur, Köchelverzeichnis 385, dann später verwendet. Und sie war auch sofort ein großer Erfolg und sie ist ein solcher geblieben. Sie gilt als die erste von Mozarts großen Wiener Symphonien. Also es folgt dann natürlich noch die sogenannte Prager Symphonien und die drei letzten großen Symphonien mit der Jupiter-Symphonie als Krönung. 4 Sätze, Allegro con Spirito, Andante, Menuetto und Presto. Die ersten drei Sätze verraten sofort die große Meisterschaft, mit der Mozart einfach komponiert hat, aber auch seine Gabe, eine fröhliche und ins Herz gehende und trotzdem emotionale Musik in die Welt zu setzen. Und am Ende gibt es dann ein Presto. Und dieses Presto hat etwas ganz Besonderes an sich. Wir wissen aus vielen anderen Äußerungen von Mozart, dass er eigentlich kein Anhänger allzu schneller Tempi war. Es gibt Briefe, in denen er sich über zu flotte Aufführungen beschwert. Es gibt Briefe, in denen er sagt, naja, das ist kein Musikmachen, wenn alles nur so vorwärts hetzt. Aber in diesem Fall hat er eine Ausnahme gemacht. Vielleicht wollte er einmal etwas ausprobieren, etwas austesten, würde man heute sagen. Und er hat dazu geschrieben, man muss dieses Finale spielen. So schnell, so geschwind, als es möglich ist. Also als es damals möglich war, nicht? Das war schon ziemlich schnell. Heute auf neueren Instrumenten doch zu einem Teil ist es noch schneller möglich. Also ich bin jetzt schon sehr neugierig, welchen Geschwindigkeitsrekord Maestro Minasi mit dem Mozarteum-Orchester dabei aufstellen wird. Und dann hat dieses einfach unwiderstehlich mitreißende Finale auch noch eine Besonderheit. Da zitiert Mozart nämlich eine Arie, die er kurz vorher für die Oper Die Entführung aus dem Serail komponiert hat. Und das ist eigentlich noch ein Fall von fast barocker Kontrafraktur, könnte man sagen. Eigenplagiate waren ja völlig üblich und Mozart hat sie sehr gerne immer wieder getan. Wenn ihm eine seiner Melodien so gut gefallen hat, dass er sie mehrmals verwenden wollte, dann hat er das einfach gemacht und auch in einen ganz anderen Kontext übersetzt. Bei dieser Melodie, die Sie alle kennen, handelt es sich um die Arie des Osmin. Ha, da will ich triumphieren, also ich singe sie jetzt nicht, können andere besser. Und das geht ja dann so weiter, wenn sie euch zum Richtplatz führen und die Hälse schnüren zu, schnüren zu, schnüren zu und die Köpfe sollen abgeschlagen werden und so weiter. Also Sie kennen auch den Kontext, Osmin, der Haremswächter sozusagen, der Anhänger eines sehr extremen Islam ist und die Gefangenen, die Sklaven, so weit wie möglich drangsaliert, dann aber trotzdem überlistet wird. Ja, das ist eigentlich eine der gefährlichsten Arien, die Mozart jemals komponiert hat, wenn man vom Text ausgeht. Das ist eigentlich das Glaubensbekenntnis eines radikalisierten Menschen. Das muss man so sehen, wenn man den Text liest und von Mozart auch mit einer entsprechend radikal vorwärtsstürmenden Musik versehen. Ja, und was macht er jetzt da in diesem Finale? Er verwendet das einfach als Baustein, als Material, fast schon im modernen Sinn. Er zerlegt die Melodie ein wenig, sie wird aber trotzdem sofort erkennbar sein. Und er verwendet sie einfach als Thema, als Hauptthema für dieses sehr flotte, sehr schnelle Finale. Warum er das getan hat, wissen wir nicht so genau, das hat er uns nicht überliefert. Vielleicht einfach aus musikalischen Gründen, vielleicht auch, weil es zwischen ihm und seinem Freund Sigmund Haffner diverse Späße drumherum gegeben hat. Ja, vielleicht auch, weil er einfach etwas ausprobieren wollte, wie man aus einer Musik, die zu einer solchen Situation geschrieben wurde, etwas für eine ganz andere Situation machen kann. Jedenfalls ein unglaublich effektvoller Finalsatz. Ich möchte zum Ende noch sagen, dass dies natürlich ein Konzert mit lauter fröhlichen, heiteren, lebenslustigen, vitalen Stücken ist. Und wir leider uns gerade in einer Zeit befinden, die fast apokalyptische Ausmaße annimmt oder annehmen könnte. Aber ich denke, die Kunst ist einfach dazu da, um auch in schlimmen Zeiten Trost und Hoffnung zu spenden, und sie kann auch die Vision einer besseren Welt sein. Ich wünsche Ihnen ein schönes und spannendes Konzert.